Hast du das Gefühl, dass du immer mehr und mehr von dir gibst und dabei selbst so oft deine eigenen Grenzen verletzt? Hast du öfter das Gefühl, dass du in Wahrheit hättest Nein sagen sollen, nur um dich in der Situation wiederzufinden, in der du Ja sagst und dich dabei ausbrennst, weil du Zeit, Energie oder Ressourcen gibst, die du in Wahrheit nicht hast? Wenn wir zu viel geben, dann weil wir oftmals denken, dass wir dies tun müssten. Oder wir tun es unbewusst, aus einer inneren Not heraus. Mitunter ist uns vielleicht gar nicht bewusst, dass wir überhaupt zu viel geben. Großzügig zu geben ist eine wundervolle Sache. Aber wenn wir übermäßig geben, verbirgt sich dahinter ein verborgenes Bedürfnis. Lass uns gemeinsam in die innere Welt reisen und den Archetypen begegnen, die sich hinter der Selbstschutzstrategie des zu viel Gebens verbergen können. Und gemeinsam die Schritte entdecken, die uns helfen, dieses Muster zu verändern.
Trägst du in dir eine innere Welt? Und wenn ja, wo ist ihr Eingang? Ist die aufregendste Reise, die wir antreten können, die Reise in uns selbst? Und wenn ja, ist es möglich, dass wir durch unsere inneren Augen die äußere Welt ganz anders sehen? Dieser Podcast heißt Welt von Beyond. Und irgendwo zwischen dem Dunkel der Nacht und dem Tagesanbruch ist der Zugang zu deiner inneren Welt. Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond.
Es gibt Momente im Leben, in denen Gegenstände zu kleinen Zeitmaschinen werden können. In dem Moment, in dem wir sie in der Hand halten, kann ein Gefühl, ein Geruch, ein Geräusch uns plötzlich mit einem gewaltigen Sog mitreißen und im nächsten Augenblick befinden wir uns an einem Tag viele Jahre zurück in der Vergangenheit. So geschah es mir an einem regnerischen Tag vor vielen Jahren, als ich auf der Suche nach einem Geschenk in einer kleinen Boutique eine metallene Schmuckkiste in meinen Händen hielt. Das Klacken des Deckels trug mich von einem Augenblick zum anderen weit zurück in die Vergangenheit. Die kleine Boutique löste sich vor meinen Augen auf und ich war zurück. In dem Haus meiner Kindheit, die Metallkiste in meinen Händen haltend, in der meine Eltern immer die Süßigkeiten aufbewahrten. Zu besonderen Zeiten wurde die Kiste aufgefüllt mit unseren Lieblingssüßigkeiten, die nicht immer darin waren. Es war an einem dieser Tage, als ich von der Schule nach Hause kam und meine liebsten Süßigkeiten aus der Kiste nahm, sie in mein Zimmer trug und sorgsam in meinen Schulranzen legte. Meine Mutter musste mich beobachtet haben, denn sie folgte mir und fragte, warum ich das tat. Ich antwortete ihr, dass ich die Süßigkeiten als ein Geschenk für meine Freunde in der Schule mitbringen wollte. Ich erzählte ihr, welche Süßigkeit ich wem geben wollte. Für mich selbst hatte ich keine Süßigkeit zurückgelassen. Ich sah den mitfühlenden und besorgten Blick in den Augen meiner Mutter, und da war dieses vage Gefühl, dass etwas nicht stimmte. »Kann ich Ihnen helfen?« hörte ich die Stimme der Verkäuferin. »Nein, danke«, sagte ich, legte eilig das metallene Schmuckkästchen zurück und verließ den Laden. »Meine Freunde«, dachte ich. Für wen hätten die Süßigkeiten damals sein sollen? Ich war eine Außenseiterin in der Schule. Ich hatte eine Freundin. Und es den anderen irgendwie recht zu machen, um dennoch anerkannt zu werden, war die Last auf meinen Schultern. Und in dem Moment fragte ich mich, was war der wahre Grund, dass ich an diesem Nachmittag trotz des heftigen Regens durch die Straßen der uralten Stadt geirrt war, um ein Geschenk für eine Freundin zu finden. Ich dachte an die Vorfälle der letzten Wochen in unserer Freundschaft, die Unsicherheiten in mir hervorgerufen hatten, wie stabil sie wirklich war. Ich spürte in diesem Moment so klar die schmerzhaften Gedanken, die dazu geführt hatten, dass ich losgezogen war, um etwas zu kaufen. Etwas, das ich dachte, dass es ein Geschenk wäre, aber in Wahrheit mein Versuch war, mir ihre Anerkennung und Akzeptanz zu verdienen. Wenn wir zu viel geben, geschieht dies meist impulsiv und es ist uns wenig bewusst. Wir geben viel unserer Zeit, unserer Energie, unserer Fähigkeiten und Talente und unserer materiellen Ressourcen wie Geld oder anderen Besitz. Oftmals geschieht dies, ohne dass wir uns bewusst sind, warum wir das tun. Manchmal fühlen wir einen tiefen Herzschmerz. Es kann wehtun, wenn man stets gibt und ein anderer nicht sieht, was die eigenen Bedürfnisse sind, nicht auch für uns da ist. Wenn wir zu viel geben, dann verbirgt sich dahinter auch unsere große Schwierigkeit zu empfangen. Nur ist uns auch das oft nicht bewusst. Und wenn es uns selbst schwerfällt, Liebe, Anerkennung oder die Hilfe anderer anzunehmen oder uns selbst zu schenken, wenn wir dies auf uns unbewussten Wegen sabotieren, dann geben wir aus einem leeren Herzen heraus. So werden wir immer müder, fühlen uns ausgebrannt, traurig und enttäuscht. Zu viel zu geben fühlt sich belastend an, weil die Energie nur in eine Richtung fließt und man sich selbst dabei langsam verliert. Großzügiges Geben hingegen fühlt sich leicht und freudvoll an. Wenn wir aus unserer Seele heraus geben, ist es keine impulsive oder unbewusste Handlung. Es ist eine bewusste Entscheidung unseres Herzens. Wenn wir aus unserer Seele heraus geben, dann aus dem Gefühl, dass wir genug sind, dass wir wertvoll sind. Dann sorgen wir uns nicht darum, was ein anderer mit dem, was wir geben, tun wird. Es ist ein Weg, den anderen zu ermächtigen. Wir geben, weil wir können und weil wir uns vielleicht auf einer tieferen Ebene dazu berufen fühlen. Wenn wir aus diesem inneren Gefühl heraus geben, dann wird die Energie sofort zu uns zurückkehren, weil dieser Akt des Gebens uns wahre Freude schenkt. Das gelingt, weil wir sorgfältig mit unseren Bedürfnissen und Ressourcen umgehen und wir dadurch innere Ressourcen haben, die wir anderen zur Verfügung stellen können, zu geben. Das ist eine wunderschöne, altruistische Geste. Sie wird nur dann zu einem Problem, wenn wir es übertreiben, aus alten und tiefen Wunden heraus. Wenn du erkennst, dass dieses Muster dich schon lange in deinem Leben begleitet, dann lass uns herausfinden, welche Bewohnerinnen und Bewohner, welche Archetypen deiner inneren Welt sich hinter diesem Muster verbergen und welche Erfahrungen sie in dir erweckt haben könnten. Ich habe es meinem alten Freund William Morgan zu verdanken, dem Besitzer des kleinen Ladens in der uralten Stadt, in der ich einst lebte, dass er mir half, meine innere Welt und ihre Bewohner kennenzulernen und zu verstehen. Er erinnerte mich stets daran, dass wenn ich den Namen des Bewohners, der Bewohnerin, des Archetyps meiner inneren Welt herausfinden wollte, der mein Verhalten und meine Erfahrung unbewusst bestimmte, dass ich darauf achten sollte, mir die Frage zu beantworten, warum ich etwas tat und wie ich es tat und nicht allein darauf, was ich tat. So betrat ich an diesem regnerischen Nachmittag, nachdem ich die Boutique eilig verlassen hatte, ein kleines Café inmitten der uralten Stadt, holte mein Reisetagebuch hervor, welches ich stets in meiner Tasche trug, und schrieb mir die Bewohnerinnen und Bewohner der inneren Welt auf, die William mich gelehrt hatte, dass sie zu den gebenden und helfenden Archetypen gehörten. Unter ihrer Energie können wir, wenn sie im Schatten in uns leben, dazu neigen, zu viel zu geben. Das Verhalten ist dasselbe. Aber wenn wir sie besser kennenlernen, können wir erkennen, was unsere Verhaltensweisen motivierte, und somit halten wir den Schlüssel in der Hand, die verborgenen Wunden zu entdecken, aus denen das Muster einst geboren wurde. Und wenn wir die Wunden kennen, dann können wir innerlich heilen. Als ich begann zu schreiben, klangen Williams Worte in mir wieder. Alles, was unverarbeitet ist, wird uns wieder begegnen. Es kommt alles wieder, was nicht bis zum Ende gelöst wird. Alles, was geschieht, hat seine Richtigkeit. Die Co-Abhängige und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Die erste Bewohnerin, deren Namen ich an diesem verregneten Nachmittag in mein Reisetagebuch schrieb, war die Co-Abhängige. Und es war mir, als würde sie neben mir, an dem kleinen Tisch, unsichtbar für die Augen anderer, Platz nehmen. Eine große Motivation hinter diesem Archetyp, wenn er im Schatten in uns lebt, ist die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und die Hoffnung, die Kontrolle zu haben, um sicherzugehen, nicht verlassen oder abgelehnt zu werden. Die große Sehnsucht nach Zugehörigkeit, welche irgendwann einmal nicht erfüllt wurde und eine Wunde hinterließ. Dahinter kann sich auch ein Vertrauensproblem verbergen. Es kann uns schwerfallen, anderen emotional zu vertrauen, für uns da zu sein, weil wir als Kind erlebten, dass dieses Vertrauen einmal enttäuscht wurde. Unter diesem Muster versuchen wir, Menschen zu gefallen und beginnen uns übermäßig für sie und ihre Bedürfnisse einzusetzen. Weil wir Angst davor haben, abgelehnt oder verlassen zu werden, versuchen wir uns immer auf den anderen zu konzentrieren. Wir hoffen, dass wenn wir fürsorglich sind, wir für den anderen wertvoll sein können und unsere Zugehörigkeit nicht verlieren werden. Aber wenn wir uns so sehr auf den anderen fokussieren, ist das auch ein Versuch, unserem eigenen Schmerz zu entkommen, dem Gefühl, dass wir uns in uns nicht zu Hause fühlen. Die Angst vor dem Alleinsein und die Furcht vor Ablehnung können dazu führen, dass wir an Beziehungen festhalten und uns stark von den Bedürfnissen, Regeln, Prinzipien, Meinungen anderer abhängig machen. Aber wenn wir uns stets auf die Gefühle eines anderen Menschen fokussieren, verlassen wir uns selbst. Wenn wir stets alles für den anderen tun, um nicht abgelehnt zu werden, lehnen wir unbewusst uns und unsere Bedürfnisse selbst ab. Wenn wir zu viel geben, vergessen wir uns selbst dabei, unsere Träume und unsere Leidenschaften. So viel unseres Geldes, unserer Zeit und Energie fließt dafür in das Leben eines anderen Menschen. Wenn wir zu viel geben, sind alle unangenehmen Gefühle, die wir dadurch eines Tages empfinden werden, wichtige Botschafter. Sie senden uns einen Hinweis auf die einstige Verletzung, aus der heraus unsere Selbstschutzstrategie zu viel zu geben geboren wurde. Wenn unser Muster das der inneren Co-Abhängigen ist, wird es das Gefühl sein, trotz allem es doch nicht recht zu machen. Wir werden dennoch das Gefühl haben, dass wir allein sind. Denn hinter der inneren Co-Abhängigen kann sich unser inneres Waisenkind verbergen mit der Wunde des Verlassenwerdens. Wir müssen nicht wahrhaftig zu einem Waisenkind geworden sein. Dieser Archetyp erzählt über unsere Erfahrungen der Getrenntheit, die uns als Kind prägten. Wenn wir viel Unsicherheiten erlebten, wenn es viele Situationen gab, die ein Gefühl der Getrenntheit in uns hervorriefen, kann das unser inneres Waisenkind erwecken. Aber auch, wenn unsere Eltern ihre ganz eigene Angst vor Trennung hatten, kann uns das prägen. So könnten wir später das Gefühl haben, dass wir immer für andere etwas machen müssen, um uns unbewusst zu vergewissern, dass der andere uns nicht verlassen wird. Vielleicht verbirgt sich hinter unserer inneren Co-Abhängigen auch unser abgelehntes inneres Kind mit seiner Angst, nicht den Erwartungen der anderen gerecht zu werden und Kritik und Ablehnung zu erfahren. Durch Erfahrungen der Ablehnung können wir gelernt haben, dass unsere eigenen Bedürfnisse nicht wichtig sind oder wir nicht liebenswert und wertvoll sind. Wir beginnen, das selbst zu glauben und glauben nur dann Aufmerksamkeit zu erhalten, wenn wir uns nützlich machen oder den Erwartungen anderer entsprechen. Dabei verlieren wir aus dem Auge, was unsere Ziele, Bedürfnisse und Wünsche sind. Unser übermäßiges Geben wird so ein Versuch, unseren Platz in der Beziehung zu sichern, indem wir sicherstellen, dass der andere uns braucht. Wenn wir uns bemühen, hilfreich und unverzichtbar zu sein, versuchen wir unbewusst das Verhalten und die Gefühle des anderen zu kontrollieren, um uns sicher zu fühlen. Wir brauchen es, gebraucht zu werden, um in Kontrolle zu sein. Geben kann wie ein Schutzschild wirken, das unsere vermeintlichen Schwächen und menschlichen Eigenschaften verbergen soll. Weil wir glauben, dass das der Grund sein muss, dass wir einst die Erfahrung der Ablehnung erlebten. Zu viel zu geben, das ist auch ein Weg, der uns unbewusst hilft, uns vor unangenehmen Gefühlen zu schützen, die sich hinter dem Muster verbergen. Es wird etwas, was wir nicht allein über unseren Willen beenden können. Und ich spürte, wie die innere Süchtige lautlos das kleine Café betreten hatte und sich neben die Co-Abhängige setzte. Ihre Aufgabe ist es, uns aus dem Moment zu holen und damit vor schmerzhaften Gefühlen zu schützen. Zu viel zu geben, ist eine Selbstschutzstrategie, die wir einst in uns erweckten. Wenn wir uns so sehr auf den anderen fokussieren, ist das ein Versuch, unserem eigenen Schmerz zu entkommen, dem Gefühl, dass wir uns in uns selbst nicht zu Hause fühlen, weil wir nie gelernt haben, unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche wahrzunehmen, weil es unsere Selbstschutzstrategie war, uns auf andere zu fokussieren, weil mit uns und unseren Gefühlen allein zu sein, für uns zu schwierig ist. Ich dachte an meinen nächtlichen Besuch mit William bei Vincent, in seiner alten Villa, von dem ich so viel über die Einsamkeit gelernt hatte. In die Einsamkeit zu gehen, hatte er mir einst gesagt, bedeutet das Gegenteil von Kontrolle und verlangt so viel Mut. Es ist menschlich, ein wenig Angst davor zu haben, was man über sich selbst herausfindet, wenn man allein ist. Was, wenn man Gefühlen von Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit oder Schmerz begegnet? Was, wenn erst einmal keine Antwort auf die Frage kommt, was tue ich mit meinem Leben, weil man bisher sich so viel um das Leben anderer kümmerte, dass man dabei sich selbst noch nicht kennenlernen konnte? Was, wenn es Schuldgefühle hervorruft, sich selbst all das zu schenken, was man anderen sonst schenkte? Die Einsamkeit kann wie eine strenge, weise Frau sein. Vincents Krankheit zwang ihn einst, mit dieser Einsamkeit zu leben, und er hatte darin einen inneren Raum gefunden, so ruhig, so klar, dass er sagte, darin das Heilige fühlen zu können. Er sagte, die Einsamkeit kann wie der dunkle Bauch der großen Göttin sein, aus der man neu geboren wird. In der Einsamkeit hätten wir die Möglichkeit herauszufinden, wie viel Angst wir wirklich dafür hätten, der Mensch zu sein, der wir in Wahrheit sind. Denn wenn wir uns stets auf die Gefühle eines anderen fokussieren, verlassen wir uns selbst. Dann ist es Zeit zu lernen, mit uns zu sein und selbst kennenzulernen. Der Mutterarchetyp und die Schuldgefühle. Die nächste Bewohnerin der inneren Welt, die sich an diesem verregneten Nachmittag symbolisch zu mir an den kleinen Tisch in dem Café setzte, war die innere Mutter. Die Motivation des Mutterarchetyps, zu viel zu geben, ist ganz eng mit der traditionellen weiblichen Rolle verbunden, die in patriarchalen Gesellschaften die Fürsorge und das Geben betont. Dieser Druck ist unmenschlich und führt oft dazu, dass das eigene Leben ungelebt bleibt. Das kann zu tiefen Schuldgefühlen führen, wenn die eigenen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Oft lautet die falsche Machtgeschichte hinter diesem Archetyp: Der einzige Weg, mich gut zu fühlen und nicht schuldig, ist anderen zu geben oder zu helfen. Wir können uns schuldig fühlen, wenn wir uns um uns selbst kümmern, weil wir unbewusst glauben, dass es falsch ist, unsere eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Und so projizieren wir vielleicht unsere unerfüllten Bedürfnisse auf diejenigen, um die wir uns kümmern. Das Bedürfnis, andere zu bemuttern, kann eine Projektion unserer eigenen, unerfüllten, kindlichen Bedürfnisse sein. Das, was wir anderen geben, ist oftmals das, was wir uns selbst nicht geben. Der Mutterarchetyp existiert in jedem Menschen, unabhängig vom Geschlecht, da er ein weibliches Prinzip ist. Wenn wir uns ausschließlich um andere kümmern, vermeiden wir unbewusst die Auseinandersetzung mit unseren eigenen Bedürfnissen. Der Märtyrer-Archetyp und unsere Angst vor Macht und Machtlosigkeit. Die innere Mutter war nicht allein gekommen. Gleich hinter ihr hatte die Märtyrerin das Café betreten und saß schweigend mit am Tisch. Vielleicht wurden wir in einer Familie groß, in der das Muster, sich für andere aufzuopfern, fest verankert war und Nehmen als schlecht angesehen wurde. So begegnen wir dem Märtyrer-Archetyp. Er wird in uns durch den unbewussten Glauben erweckt, dass Leiden edel ist. Und wenn wir zu viel geben, leiden wir, weil wir mehr geben, als wir haben. Dieser Archetyp im Schatten wird meist durch eine nicht betrauerte, schmerzhafte Erfahrung erweckt, die zu unserer Identität geworden ist, die man beschützt und die man nicht loslassen will, aus Angst vor dem Schmerz, der darunter liegt. Dieser Archetyp ist eng verbunden mit dem Mutterarchetyp und führt dazu, dass Frauen, die versuchen, sich zu weigern, auf die gleiche Weise zu leiden wie die Frauen in den vorherigen Generationen, unbewusst das Gefühl haben, diese zu verraten. Das wiederum führt zu einem inneren Konflikt. Wenn ich mächtig bin, verliere ich Beziehungen, aber wenn ich klein bleibe, weil ich gebe und gebe, verliere ich mich selbst. Die Weitergabe des Musters der extremen Selbstaufopferung geschieht oftmals von einer Generation zur nächsten. Beispielsweise könnte sich eine ältere Frau unbewusst ihrer lebendigen, kleinen Tochter gegenüber unterlegen fühlen und Angst davor haben, übertroffen oder vergessen zu werden. Anstatt diese schwierigen Gefühle zu verarbeiten, kann es sein, dass sie ihrer Tochter unbewusst ein schlechtes Gewissen macht oder sie beschämt, weil sie unabhängiger wird oder ihrem Lebenstraum folgt. Als Töchter diese Wunde zu heilen, bedeutet, sich die Beziehung zur Mutter anzusehen. Zugleich möchten wir nicht mit der patriarchalen Kultur zusammenarbeiten, die unseren Müttern schadete und sie beschämte. Deshalb meiden wir oft, unsere Beziehung zu unseren Müttern zu verstehen und zu heilen. Aber es geht nicht darum, der Mutter die Schuld zu geben. Die Heilung der Mutterwunde im Kollektiv bedeutet, die persönliche Verantwortung für uns und die Generation nach uns zu übernehmen. Wenn wir die Probleme und Wunden ignorieren, hilft das weder unseren Müttern, noch den Frauen vor, noch nach uns. Im Gegenteil, wenn wir die Probleme ignorieren, unterstützen wir die patriarchale Kultur, weil wir dann unsere eigene Unterdrückung und Unbeweglichkeit zulassen und die der Generation nach uns. Kierkegaard sagte einst, wenn ein Tyrann stirbt, dann sterben auch seine Gesetze. Wenn ein Märtyrer stirbt, beginnen seine Gesetze. Wenn eine Frau in unserer Familie die Rolle der Märtyrerin einnahm, dann kann es geschehen, dass ihre Regeln und ihr Beispiel ein stilles Gesetz wird für die nächste Generation, vorwiegend für Frauen. Aber natürlich können auch Männer davon betroffen sein. Der Märtyrer-Archetyp glaubt, dass er kein Recht darauf hat, seine eigenen Bedürfnisse, Meinungen und Wünsche zu haben. Aber im Gegensatz zu den anderen Archetypen liegt in seinen Aktionen, Worten und Verhaltensweisen unausgesprochene Wut und Bitterkeit. Hinter diesem Muster eines aufopferungsvollen, fürsorglichen Menschen kann sich unser innerer Teenager verbergen. Dieser hätte gerne gegenüber den Eltern oder anderen Autoritäten rebelliert, um mehr der eigenen inneren Macht befreien zu können. Man hätte gerne eigene Entscheidungen treffen wollen, um sich von den Mustern und Erwartungen der Familie zu lösen. Deswegen leiden so viele Frauen unter diesem Archetyp im Schatten, weil es oftmals Frauen sind, die früh gelehrt bekommen haben, keine persönlichen Grenzen zu haben, stets ein gutes Mädchen zu sein und die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen für die Bedürfnisse anderer. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist zu viel zu geben. Wir erhalten Liebe, wenn wir brav sind, wenn wir gut sind. Und Grenzen zu setzen, wird von anderen unbewusst oder bewusst als Liebesentzug wahrgenommen. Der Retterarchetyp. Gebraucht werden als Weg, Bindung zu erleben. In dem Augenblick, als ich den letzten Gedanken hatte, erschien wie aus dem Nichts die Retterin meiner inneren Welt vor mir und ich schrieb in mein Reisetagebuch ihren Namen und darunter, der Weg gebraucht zu werden, ist der einzige Weg, den ein Mensch vielleicht kennt, um Bindung zu erleben. Zu retten ist der einzige Weg, den vielleicht ein Mensch kennt, um eine Brücke zu schlagen zwischen sich und einem anderen Menschen. Ich dachte nach, darüber nach, dass sich hinter der inneren Retterin oft das erwachsene innere Kind verbirgt, das wir erweckten, als wir als Kind bereits Aufgaben übernehmen mussten, die nicht unserem Alter entsprachen. Als Kind ist es nicht unsere Aufgabe, unseren Eltern eine emotionale Stütze zu sein, in Konflikten als Mediator für Frieden zu sorgen, in Familiengeheimnisse oder gar finanzielle Probleme eingeweiht zu werden. Wenn unsere Eltern in ihrer eigenen schwierigen Vergangenheit gefangen waren, dann haben wir das als Kind gespürt. Wenn Eltern sich schwer tun, für sich selbst zu sorgen, dann werden Kinder zu den Eltern der Eltern. Wenn der Retter oder die Retterin im Schatten in unserer inneren Welt lebt, dann brauchen wir diese Rolle fast mehr, als die zu Rettenden mitunter unsere Rettung brauchen. Und wenn wir für längere Zeit niemanden finden, den es zu retten gilt, dann kann das unser Selbstwertgefühl stark erschüttern. Und weil dieses Gefühl, diese Leere so unangenehm ist, begeben wir uns auf die Suche nach dem nächsten Opfer, das Rettung braucht. Unbewusst ziehen wir Menschen an, die gerade durch schwierige Zeiten gehen. So können wir uns in der stärksten Position wiederfinden. Um zu versuchen, die Leere gar nicht erst entstehen zu lassen, gehen wir vielleicht sogar so weit, dass wir jemanden heiraten oder uns jemandem verpflichten, der immer wieder Rettung braucht. denn so werden wir immer gebraucht. Dann nehmen wir eine so wichtige Rolle in dem Leben des anderen ein, denn es wird immer etwas geben, was getan werden muss, was gebraucht wird. Notsituationen, die man lösen muss. Eine Mission, die es zu erfüllen gilt. Indem wir anderen helfen, hoffen wir, indirekt unsere eigenen emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen, auch wenn das nicht der Fall ist. Wir müssen eines Tages uns selbst retten, zu der Retterin, zu dem Retter für uns werden, den wir einst in unserer Kindheit so sehr vermissten. Der verwundete Heiler-Archetyp und die unbewältigten inneren Wunden. Als ich diesen Gedanken niedergeschrieben hatte, betraten zwei weitere Bewohner der inneren Welt gemeinsam das kleine Café und stellten sich gleich hinter die Retterin. Es war der verwundete Heiler und die Empathin. Ich schrieb auf, was William mich einst über sie gelehrt hatte. Wenn wir bereits früh in unserem Leben lernen mussten, stark zu sein für andere, kann es sein, dass wir unsere eigene Verletzlichkeit und alten Verletzungen vor uns selbst verstecken. Dann fokussieren wir uns auf andere Menschen und ihren Weg der Heilung. Vielleicht glauben wir aber auch, dass unser Wert von der Fähigkeit abhängt, anderen zu helfen und sie heilen zu können, weil das die direkte oder indirekte Erwartung oder Bitte unserer Familie an uns als Kind war. Und das führt dazu, dass wir unbewusst beständig geben und geben, um dem anderen zu beweisen, wie viel Wissen und heilende Macht wir haben. Es ist ein Versuch, uns selbst davon zu überzeugen. Aber so riskieren wir, unseren eigenen verletzten Teil auf andere Menschen zu projizieren und den Archetyp des Heilers auf uns selbst. So sehen wir nicht mehr den inneren Heiler in anderen und den verwundeten Teil in uns selbst. Die eigene Verletzlichkeit und Bedürftigkeit wird mitunter verlagert auf eine ganz besondere Sensitivität gegenüber negativen Energien, was unbewusst zu einem fast zerbrechlichen Bild wird, welches man für andere kreiert, um doch eine Möglichkeit zu finden, der eigenen Verletzlichkeit Ausdruck zu verleihen. Es ist ein Weg, auf die eigenen Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Der Empath-Archetyp und die Vermeidung des Gefühls der Hilflosigkeit. Die Motivation des Empath-Archetypen hingegen liegt oftmals in dem Vermeiden von Konflikten aus Angst vor Ablehnung und dem Vermeiden, in Kontakt zu kommen mit Gefühlen der Hilflosigkeit und dem eigenen Schmerz. Dann möchten wir helfen, weil wir den Schmerz anderer so stark in uns fühlen können und auf einer bewussten oder unbewussten Ebene glauben, dass dieser Schmerz unsere Verantwortung wäre. Dass es unsere Verantwortung wäre, die Probleme und Schwierigkeiten anderer zu lösen, ihnen mit ihrem Schmerz zu helfen. Dann hoffen wir, dass, wenn sie glücklicher sind, auch wir glücklicher sein werden, weil wir doch alle eins sind. Einige Menschen verspüren auch unbewusst einen starken Wunsch danach, empathisch zu sein, aufgrund von schmerzhaften Erfahrungen der eigenen Vergangenheit. Wenn unsere eigenen Schwierigkeiten und Kämpfe nicht gesehen wurden, dann können wir dazu neigen, sehr wachsam gegenüber den schmerzhaften Gefühlen anderer zu sein. Wir konzentrieren uns dann auf die Gefühle, das Leid und den Schmerz anderer, um nicht unserem eigenen zu begegnen. Aus der Angst heraus, erneut mit dem Gefühl der Hilflosigkeit in uns in Berührung zu kommen. Wenn wir nicht gelernt haben, unserem eigenen Schmerz zu begegnen, können wir schwer den anderen ertragen. Deswegen füllen wir die Stille mit Worten. Der Archetyp des Empathen erinnert uns daran, dass es nicht selbstbezogen ist, zu lernen, mit unserem eigenen Schmerz zu sein. Nur wenn wir selbst den Weg der Heilung kennen, können wir andere auf ihrem Weg begleiten, ohne an ihrem Schmerz zu zerbrechen. Empathie und Mitgefühl zu schenken, verlangt ganz viel innere Kraft und Sorgfalt. An der Seite eines Menschen zu sein, während er leidet, ohne zu versuchen, die Situation zu verändern, etwas zu lindern, etwas zu reparieren, zu verändern, ist wahres Mitgefühl und Empathie. Das ist die Kraft, die wir freisetzen, wenn wir unser Opfer vom Schatten ins Licht führen und dabei den Empath in uns erwecken, die Empathin. Die eigene Verletzlichkeit anzuerkennen, ist ein Schlüssel für diese Stärke. Nachdem ich alles aufgeschrieben hatte, blickte ich eine Weile aus dem kleinen Fenster. So viele Momente traten aus dem Land der Erinnerung in mein Bewusstsein. Momente, in denen ich einem anderen Menschen meine Hilfe angeboten hatte, in denen ich mich verausgabt hatte zu geben, und es wurde mir innerlich ganz heiß. Ich erkannte, wie seltsam es für andere Menschen gewesen sein musste, wenn mein Geben eine Ebene an Intimität in sich trug, die nicht der Tiefe der Beziehung entsprach, die ich mit diesem Menschen hatte. Nun, da ich begann, meine eigene innere Not besser zu verstehen, aus der heraus ich gegeben hatte, wurde mir bewusst, dass der andere diese gespürt haben musste. Es war kein Geben aufgrund einer tiefen Freundschaft, die über die Zeit gewachsen war. Und wie oft hatte ich mich verletzt gefühlt, wenn der andere sich daraufhin noch mehr zurückzog, weil es meine alte Wunde berührte. Manchmal können wir selbst oder ein anderer im Wunsch zu geben über Grenzen gehen. Und dann gab es Momente, in denen ich mich verpflichtet fühlte zu geben, weil ich spürte, dass es für den anderen einen Mangel an Zuneigung und Liebe bedeutet hätte, es nicht zu tun, und ich dabei meine eigenen Grenzen verletzte und mich selbst dabei verlor, weil ich lieber gab, als mir Schuldgefühle zu machen. Mit Schuldgefühlen zu leben. Der Weg der inneren Heilung. Jetzt, da so viele meiner inneren Bewohner mit mir am Tisch saßen, an diesem verregneten Nachmittag, in dem kleinen Café, jetzt, da ich sie gefunden hatte und ein Gefühl für die ursprüngliche Wunde, erkannte ich, welches große Abenteuer mich erwartete. Jetzt, da ich dabei war zu erkennen, dass ich mit versteckten Erwartungen gab, die ich nicht äußerte, um meine tiefsten Bedürfnisse zu erfüllen, musste ich auch erkennen, dass es mir schwerfiel, für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Kannte ich sie überhaupt, meine eigenen Bedürfnisse? Auf einmal sah ich, dass die Energie, die Ressourcen, die ich einem anderen gab, genau die waren, die ich mir selbst verwehrte. Und jetzt, wenn ich beginnen sollte, das zu verändern und meine Bedürfnisse ehrte, würden sich meine äußeren Beziehungen verändern. Und für einen Moment glaubte ich, den Schatten des Saboteurs durch die Tür des kleinen Cafés huschen zu sehen. Ich spürte einen inneren Widerstand. Der erste Schritt der inneren Heilung, das innere Kind. Der Ursprung unserer Selbstschutzarchetypen, die sich hinter dem Muster des zu viel Gebens verbergen können, wie die Co-Abhängige, die Süchtige, die Retterin, die Mutter, die Empathin, der verwundete Heiler oder der Märtyrer im Schatten, sind eng verbunden mit unserem inneren Kind. Frage dich, wovon du zu viel gibst. Es wird eine enge Verbindung geben zwischen dem, was du bereits als Kind und Teenager zu viel gegeben hast und dem, was du heute zu viel gibst. Natürlich unter Berücksichtigung von einem Mehr an Ressourcen, das dir ab deinem Eintritt ins Erwachsenenalter zur Verfügung steht. Frage dich, warum du das tatest. Welche Motivation, welche Not oder Angst verbarg sich dahinter. Der zweite Schritt der inneren Heilung, die Selbstschutzarchetypen. Im zweiten Schritt beginne herauszufinden, welche Archetypen im Schatten sich hinter deiner Selbstschutzstrategie des zu viel Gebens verbergen könnten. Dies kann mehr als einer sein. Und es wird Zeit brauchen, um deine Antwort auf die Frage zu finden. Beobachte das Muster, die Selbstschutzstrategie erst einmal nur, ohne etwas zu verändern. Welche Situationen rufen dieses Muster in dir nach vorn und warum? Ist es das Muster, mit dem du dich am stärksten identifizierst? Prägt es dein Selbstbild maßgeblich? Wann sagst du Ja, wenn dein ganzes System Nein sagt? Vielleicht wolltest du Zeit mit dir selbst verbringen und Tagebuch schreiben, oder du hast momentan selbst nicht genug Zeit, Energie, Geld oder andere Ressourcen. Du kannst dieses Mal nicht helfen. Und zugleich hörst du dich selbst sagen, natürlich helfe ich dir. Ich bin schon auf dem Weg. Glaubst du bewusst oder unbewusst, dass wenn man gibt, man das niemals tun sollte mit dem Gedanken, dass man auch etwas zurückerhält? So wundervoll der Gedanke ist und so sehr das auch in einigen Fällen stimmen mag, es ist zugleich das Mantra, das der Retter im Schatten, die Co-Abhängige im Schatten, der Märtyrer im Schatten, die Selbstschutzarchetypen miteinander teilen. Wenn wir diesen Gedanken immer wieder betonen müssen, kann sich dahinter das unbewusste Gefühl verbergen, dass wir uns verpflichtet fühlen, so zu denken, weil wir einst beschämt wurden, zu empfangen, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, weil wir gelehrt wurden, nicht erwarten zu dürfen, dass wir etwas empfangen. Den Gedanken eines Austauschs zu haben, wenn man gibt, ist nicht grundsätzlich falsch. Andernfalls würden wir auch unser Leben nicht erhalten können. Was wir kreieren, benötigt unsere Zeit, unsere Energie, unseren Fokus, unsere Fähigkeiten. Es ist nicht kostenfrei für uns. Wenn wir dafür nichts zurückerhalten, zahlen wir einen hohen Preis. Und langfristig wäre das überhaupt nicht möglich. Es ist kein anerkennender, wertschätzender Gedanke für einen selbst und andere. Das heißt, was ursprünglich so altruistisch wirkte, ist es vielleicht gar nicht. Wir können viel geben, aber nicht nur. Es nützt niemandem etwas, wenn du alles, was du hast, hergibst, ohne etwas erhalten zu wollen und somit selbst materiell, emotional, energetisch oder mental in Not gerätst. Der dritte Schritt der inneren Heilung. Erforsche deinen Selbstwert. Im dritten Schritt beginne, deinen Selbstwert zu erforschen. Das Selbstbild, welches wir durch zu viel Geben versuchen zu erhalten, ist das eines lichtvollen Menschen. Und in diesem Bild liegt unsere Hoffnung, dass andere uns wertschätzen. Das Muster des zu viel Gebens ist eng verbunden mit unserem Selbstwert. Tauche ein in die Frage, was du über deinen Selbstwert gelernt hast. Hast du gelernt, dass du wertvoll bist, egal was ist? Oder hast du gelernt, dass du wertvoll bist, wenn du eine bestimmte Rolle ausfüllst? Wenn du stets gibst, aber um nichts bittest? Auch nicht darum, dass deine eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Was sind deine tiefsten Glaubenssätze über deinen Selbstwert? Und wie hast du gelernt, Wertschätzung zu erhalten? Der vierte Schritt der inneren Heilung. Reflektiere über die Veränderung. Wenn wir uns vor allem um andere kümmern, ist es auch ein Weg, uns von uns selbst abzulenken, von dem, worüber wir Macht haben. Denn würden wir diese nutzen, würden wir Veränderung kreieren. Und Veränderung macht unseren Selbstschutzstrategien Angst. So hoffen wir mitunter, dass wenn der andere sich doch nur ändern würde, wir doch das erhalten würden, wonach wir uns sehnen, ohne uns selbst verändern zu müssen. Frage dich, vor welcher Veränderung fürchtest du dich unbewusst, wenn du das Muster loslässt? Frage dich, was würde geschehen, wenn du aufhörst, zu viel zu geben? Wenn du Grenzen setzen würdest? Vor welcher Veränderung fürchtest du dich am meisten? Wie versuchst du, dich selbst und andere zu schützen, indem du dieses Muster nicht veränderst? Wem gegenüber versuchst du, über dieses Muster loyal zu sein? Und was würde sich ändern, wenn du dich veränderst? Welche Sicherheiten glaubst du dann vielleicht zu verlieren? Versuche so spezifisch wie möglich mit deinen Antworten zu werden. Schreibe dir auf, welche Bereiche in deinem Leben, welche Beziehungen am meisten von der Veränderung des Musters betroffen wären. Schreibe dir auf, in welchen Bereichen du wachsen würdest, wenn du das Muster veränderst, und überlege dir einzelne, mutige Schritte, die du jetzt gehen kannst, um das Muster zu transformieren. Was könntest du jetzt anders tun? Nimm dir kleine Schritte vor, denn viele kleine Schritte führen zu einem sehr großen Erfolg. So wie Pandora ihre Büchse öffnete und die Welt für immer veränderte, hatte ich an diesem verregneten Nachmittag die Schmuckkiste geöffnet und die Erinnerungen freigelassen, die mir halfen, mich meinen Unsicherheiten zu stellen, um meine innere Welt zu verändern. Doch inmitten dieser aufgewühlten Gefühle entdeckte ich noch etwas, das in Pandoras Büchse zuletzt blieb. Hoffnung. Die Hoffnung, dass es möglich ist, sich selbst zu akzeptieren und sich selbst genauso wertzuschätzen wie andere. Ich schlug mein Reisetagebuch zu. Ich hatte meinen ersten Schritt aufgeschrieben und ich glaubte vor meinen inneren Augen, die Bewohner meiner inneren Welt, die mich besuchen gekommen waren, lächeln zu sehen. Ich verließ das Café und kehrte zurück zu der kleinen Boutique, in der ich das Schmuckkästchen gefunden hatte, um es zu kaufen. Das war mein erster Schritt. Es wurde in der darauffolgenden Zeit zu meiner kleinen Schatzkiste, in welche ich auf kleine Zettel meine Bedürfnisse, Wünsche und Träume schrieb und all das, was ich mir selbst begann zu geben. Und je voller meine kleine Schatzkiste wurde, umso erfüllter fühlte ich mich. Aber noch etwas geschah. Ich begann meine neu gewonnene innere Fülle mit anderen zu teilen. In einer solchen Leichtigkeit und freudvollen Weise, dass es mir sehr lange selbst gar nicht bewusst war. Und hiermit sind wir am Ende unserer heutigen Reise Beyond angekommen. Stay magic. Always.